Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich darf hier ja in Hannover die Klinik für Gastroenterologie leiten. Und heute ist meine Gesprächspartnerin für das Geplauder auch aus Niedersachsen, und zwar aus Göttingen. Ich freue mich sehr, Frau Professor Elisabeth Hessmann aus der Gastroenterologischen Klinik in Göttingen begrüßen zu dürfen. Ich werde Sie gleich einführen, aber erstmal, Frau Hessmann, toll, dass Sie Zeit haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
So, Frau Hessmann ist wirklich Herzblutforscherin. Sie ist Ärztin. Sie hat in Marburg studiert und hat in Marburg im Studium Kontakt zu Professor Volker Ellenrieder bekommen. Herr Ellenrieder leitet ja seit über 10 Jahren die Klinik für Gastroenterologie und, jetzt ist wichtig, gastrointestinale Onkologie und Endokrinologie in Göttingen. Und Frau Hessmann hat ihn dann aus Marburg nach Göttingen begleitet und dort die wissenschaftlichen Arbeitsgruppen mit aufgebaut. Und ein großer Erfolg der Göttinger Klinik ist, dass dort eine klinische Forschergruppe, die Forschergruppe 5002, etabliert werden konnte. Und hier hat Frau Hessmann die W2-Professur für Genomdynamik im Pankreaskarzinom angetreten über diese Forschergruppe. Und ganz aktuell, Frau Hessmann, auch herzlichen Glückwunsch, hat sie einen Graduiertenkolleg eingeworben im Comprehensive Cancer Center Niedersachsen. Sie ist Sprecherin, Co-Sprecherin ist Frau Saborowski hier aus Hannover, die sich auch mit Themen der gastrointestinalen Onkologie beschäftigt. Frau Hessmann, wir sprechen gleich noch ein bisschen über Inhalte und auch über Perspektiven vielleicht für junge Forschende im Bereich der gastrointestinalen Onkologie. Aber erzählen Sie uns doch als allererstes mal, was machen Sie eigentlich in dieser Forschergruppe? Was ist das übergeordnete Thema und das Ziel dieses Wissenschaftsverbundes?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also unsere klinische Forschungsgruppe KFO 5002 beschäftigt sich mit Genomdynamikprozessen im Pankreaskarzinom. Das sind Prozesse, die dynamisch im Bereich des Genoms reguliert werden, transkriptionelle Prozesse beispielsweise oder chromatinregulatorische Mechanismen. Wir versuchen zu verstehen, jetzt im 5. Jahr der Förderung dieser klinischen Forschungsgruppe, wie diese Genomdynamikprozesse die Tumorbiologie des Pankreaskarzinoms beeinflussen. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite versuchen wir zu verstehen, inwieweit man Genomdynamikprozesse nutzen kann für eine bessere, zielgerichtetere Therapie des Pankreaskarzinoms. Entweder indem man diese Genomdynamikprozesse selbst targetet, selbst angreift, oder aber auch Vulnerabilitäten untersucht, die abhängig von solchen Genomdynamikprozessen reguliert sind.
Jetzt haben wir ja viele Hörer des Gastrogeplauders, die vielleicht jetzt nicht im Labor tätig sind, die Patienten versorgen, in den Alltag der gastroenterologischen Klinik involviert sind. Erzählen Sie noch mal ganz kurz, was Ihre Strategie ist. Fangen Sie mit humanen Proben von Pankreaskarzinomen an und sequenzieren hunderte von Proben durch und gehen dann in Zellkultur oder in Mausmodelle? Oder ist es eher andersrum, dass Sie jetzt schon ganz klare Hypothesen im Kopf haben, ein spezifisches Mausmodell haben und dann gucken, ob Sie diese Befunde, die Sie dort generieren, letztlich am Ende in Patienten validieren können? Was ist Ihre Strategie?
Ich würde sagen, von allem ein bisschen. In der klinischen Forschungsgruppe ist unser Ausgangspunkt ganz klar die Klinik. Wir erhalten Tumormaterial von Pankreaskarzinompatienten, die hier in Göttingen diagnostiziert werden, und nutzen dieses Tumormaterial für zum Teil genomweite Sequenzierungen und molekulare Untersuchungen, aber auch für die Generierung translationaler Modelle. Und diese Modelle werden genutzt in den verschiedenen Teilprojekten der klinischen Forschungsgruppe, um unsere Fragestellungen zu adressieren in diesem sehr patientennahen Material. Bei den Fragestellungen selbst handelt es sich aber immer um hypothesengetriebene Forschungen. Wir haben eine ganz klare Hypothese, mit der wir an unsere Projekte herangehen, und nutzen natürlich auch genomweite Ansätze und breitere Ansätze, die uns jetzt durch die besseren Technologien und Methoden auch zur Verfügung stehen. Letztendlich müssen aber auch diese breiten Ansätze immer validiert werden, und dafür brauchen wir diese möglichst patientennahen Modelle und natürlich aber auch Mausmodelle.
Und was ist jetzt Ihre eigene Arbeitsgruppe? Was ist Ihr spezifischer Fokus im Rahmen dieser Forschergruppe?
In unserer Arbeitsgruppe untersuchen wir chromatin-assoziierte Prozesse im Pankreaskarzinom. In der KFO beschäftigen wir uns speziell mit einem Chromatin-Remodeling-Protein, das heißt ARID1A. Das ist in manchen Pankreaskarzinom-Subtypen inaktivierend mutiert. Und wir untersuchen, inwieweit diese Veränderung Einfluss nimmt auf das Ansprechen gegenüber Chemotherapie, ganz konkret gegenüber gemcitabinhaltigen Chemotherapieregimen, und haben auch als Zielsetzung, durch ein besseres mechanistisches Verständnis dieser Zusammenhänge möglicherweise Kombinationstherapiestrategien vorzuschlagen, die das Ansprechen der Patienten gegenüber gemcitabin verbessern könnten.
Und jetzt auch als Ärztin, ich meine, wir sehen viele Pankreaskarzinompatienten im Alltag. Und dann ist es ja so, dass die sind alle anders. Wir haben sehr heterogenes Ansprechen, wir haben unterschiedliche Dynamiken. Also ist diese ganze Untersuchung, die immer, dann gibt es einen Mechanismus in einem Patienten, das kriegt man vielleicht raus. Aber glauben Sie, dass diese Ansätze zu breiteren Therapien über verschiedene Patientencharakteristika hinwegführen? Oder führt Ihre Forschung dazu, dass wir, sagen wir mal, noch spezifischer für jeden einzelnen Patienten am Ende Therapien einsetzen müssen?
Ich glaube, es wird langfristig schon zu einer Diversifizierung führen. Wir haben verstanden in den letzten 10 Jahren im Pankreaskarzinom, dass es wahrscheinlich verschiedene Subtypen gibt, die sich durch unterschiedliche Prognose, aber auch durch unterschiedliches Therapieansprechen auszeichnen. Und diese Subtypen muss man unterscheiden. Und wir werden wahrscheinlich immer weitere Subtypen haben, die es zu unterscheiden gilt. Natürlich ist das unglaublich komplex und unglaublich schwierig, da sich diese Subtypen auch nicht starr verhalten, sondern insbesondere unter Therapie stark verändern. Und die Klassifizierung oder der Subtyp, den man bei einem Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose findet, muss nicht unbedingt der Subtyp sein oder die molekulare Veränderung, zum Beispiel nach der First- oder Second-Line-Chemotherapie. Und das ist auch eine Herausforderung, die wir versuchen, im Rahmen der klinischen Forschungsgruppe, aber auch in anderen Forschungsprojekten zu adressieren, auch zu verstehen, wie sich diese Heterogenität, die Sie ja auch ansprechen, im Pankreaskarzinom longitudinal verändert, um dann entsprechend auch zur richtigen Zeit mit der richtigen Therapieempfehlung kommen zu können.
Das heißt, Sie würden uns klinisch tätigen Kollegen schon die Empfehlung geben, dass ich eigentlich mich nicht mit einer Primärbiopsie vor einer Therapie zufrieden geben darf, sondern die Tumordynamik eigentlich nur durch auch wiederholte Biopsien im Verlauf von Ansprechen und Therapieversagen anstreben sollte. Ist das richtig?
Also wissenschaftlich gesehen ist das auf jeden Fall richtig. Man muss natürlich bedenken, dass zusätzliche Biopsien bei sehr kranken Patienten und belasteten Patienten, wie es nun mal bei den Pankreaskarzinompatienten so ist, auch ganz klar abgewogen werden muss. Ich kann nur sagen, aus unserer Erfahrung und von den Daten, die wir, aber auch andere Arbeitsgruppen im Feld haben, die auf longitudinalen Proben basieren, ist da eine unglaubliche Dynamik drin und eine unglaubliche Komplexität. Und ich denke nur, wenn wir diese Komplexität und auch die Treiber dieser Veränderungen besser verstehen, dann können wir sie auch final therapeutisch adressieren.
Und wenn ich noch einen Schritt weitergehe, das eine ist jetzt wiederholte Biopsien über die Zeit im Kontext einer Therapiereise, nenne ich sie mal, muss ich nicht auch sogar in einem Patienten verschiedene Lokalisationen biopsien, also Primarius versus Metastase, Leber versus ein anderer Ort? Ist das immer gleich, was ich da finde?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die Sie da stellen. Das ist tatsächlich was, was wir im Rahmen eines BMBF geförderten Forschungskonsortiums, dem Saturn-Projekt, untersuchen, gemeinsam mit vielen anderen Zentren hier in Deutschland. Da geht es um longitudinale, aber auch spatial Heterogenität, wo wir auch sehr eng mit den Chirurgen hier bei uns in Göttingen zusammenarbeiten, die uns manchmal Tumorproben zur Verfügung stellen aus verschiedenen Sites. Das können verschiedene Stellen sein innerhalb des Primärtumors, aber auch Metastase und Primärtumor oder verschiedene metastatische Stellen zum gleichen Zeitpunkt. Und da sehen wir, wie Sie das auch schon ansprechen, natürlich Unterschiede zwischen dem Primärtumor und zwischen den Metastasen. Aber auch das ist was, was noch nicht ausreichend verstanden ist. Und natürlich kann man nicht bei jedem Patienten, wenn man ihn mehrmals biopsiert, dann auch noch verschiedene Stellen biopsieren. Aber auch das ist was, was man berücksichtigen muss.
Aber kennen Sie Fälle jetzt, wo Sie im Rahmen von Punktionen wissen, dass das auch schon therapeutische Konsequenzen hatte? Ich mache Therapie A oder B aufgrund der Unterschiede, die ich vielleicht im Primärtumor, wo ich mit Endosonographie punktiert habe, und dann kriegt er 2 Monate später seine Lebermetastase und das sieht ganz anders aus und ich passe das deswegen schon die Therapie an. Gibt es solche Beispiele?
Mir ist jetzt in der praktischen Umsetzung ist mir kein Beispiel bekannt, aber wir haben durch die Möglichkeit der molekularen Tumorboards bei den Patienten, die austherapiert sind, was die leitliniengerechte Therapie anbelangt, ja die Möglichkeit, auch aus der Forschung heraus Therapieempfehlungen zu beeinflussen, die Kollegen im molekularen Tumorboard berücksichtigen können, wenn es keine höheren Evidenzgrade von klinischen Studien und so weiter geben sollte. Und das ist auch eine Hoffnung, die wir haben und ein Schritt zurück in die Klinik aus unserer klinischen Forschungsgruppe hinaus, den wir gehen möchten, für ausgewählte einzelne Patienten, die Daten zu liefern, die dann solche Entscheidungen im molekularen Tumorboard unterfüttern können.
Das ist ja spannend. Also es ist wirklich eine Forschung, die auch Relevanz für Patienten dann relativ schnell haben kann. Weiß man, vielleicht können wir die Chance nutzen. Jetzt haben Sie die Chance, den Werbeblock anzustellen. Sie haben eben gesagt, diese Dynamik über die Zeit von Tumor auch im Rahmen von Therapie ansprechen. Und dann gibt es ja eine Phase, wo ein Ansprechen ist. Und dann gibt es vielleicht wieder eine Progression, was Sie in Ihrem neuen Graduiertenkolleg machen möchten. Und ich habe ja verstanden, dass der erste Jahrgang im Herbst diesen Jahres dann beginnen wird. Aber vielleicht kurzer Werbeblock des neuen Graduiertenkollegs, wo sich ja vielleicht auch noch junge, interessierte Menschen bewerben können für dieses Programm.
Ja, das mache ich sehr gerne. Wir freuen uns auch unglaublich, dass die DFG unser Graduiertenkolleg bewilligt hat. Das ist primär erstmal ein Ausbildungskonzept, ein Qualifizierungsprogramm, das sich konzentriert auf eine wissenschaftliche Thematik. Und wir schauen uns gemeinsam mit den Kollegen an der MHH Therapieadaptationsprozesse in gastrointestinalen Tumoren an. Wir wissen, dass Tumoren in der Lage sind, wenn Patienten therapiert werden, Veränderungen auf verschiedenen Ebenen einzugehen, die es dem Tumor ermöglichen, weiterzuleben und sich der Therapie zu entziehen. Das ist erstmal schlecht für den Patienten und gut für den Tumor, weil es eine weitere Tumorprogression ermöglicht. Wir wissen aber auch, dass im Rahmen dieser therapieinduzierten Prozesse Adaptationen passieren, die neue therapeutische Vulnerabilitäten hervorbringen können. Und genau das wollen wir verstehen in insgesamt 12 verschiedenen Projekten. Jeder der 12 Doktoranden, die jetzt in der ersten Kohorte anfangen werden, werden sich ja verschiedenen Tumorentitäten und verschiedenen Adaptationsmechanismen widmen. Und das Besondere bei dem Förderinstrument Graduiertenkolleg ist es, dass man nicht nur gemeinsam promovieren kann. Promovieren betrifft hier sowohl Doktoranden mit einem biologischen Hintergrund, die also ihren PhD erwerben können, aber auch Medizinstudierende, die eine medizinische experimentelle Promotion vornehmen möchten, sondern diese Doktoranden bekommen zusätzlich auch noch ein Qualifizierungskonzept und Qualifizierungsprogramm, das zugeschnitten ist auf die Thematik des Graduiertenkollegs. Und was ich persönlich besonders toll finde an dem Graduiertenkolleg und worüber ich mich als Doktorand, glaube ich, sehr gefreut hätte, sind die Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Einmal lokal innerhalb der Gruppe der Doktoranden. Ich glaube, es ist eine sehr schöne Erfahrung, gemeinsam zu promovieren. Es sind ja auch nicht immer einfache Zeiten. Und wenn man das gemeinsam macht, ist das sicherlich leichter. Wir haben uns aber sehr bemüht, von Beginn an ein breites Netzwerk zur Verfügung zu stellen, in das sich die Doktoranden und Doktorandinnen einbinden können, national, aber auch international. Alle Doktoranden und Doktorandinnen des GRKs können internationale Laborrotationen vornehmen für kurze Zeit. Die sind auf freiwilliger Basis, aber glaube ich eine tolle Möglichkeit, um auch mal andere Wissenschaftssysteme oder andere Methoden kennenzulernen.
Und vielleicht können Sie noch auf einen weiteren Punkt hinweisen. Die Graduiertenkollegs sind ja ausgerichtet darauf, jetzt PhD-Studierende zu einem, wie auch immer, Abschluss Doktorat, PhD zu bringen. Aber Sie haben ja auch Medizinstudierende da versucht einzubringen.
Genau, also wir glauben, dass die wissenschaftliche Fragestellung, die wir in dem Graduiertenkolleg adressieren wollen, Adaptationsprozesse bei GI-Tumoren, eigentlich nur dann gut adressiert werden können, wenn das Team interdisziplinär ist und diese Fragestellungen auch aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Und das spiegelt sich wieder in der Zusammensetzung des ganzen Graduiertenkollegteams. Also auf der Ebene der PIs haben wir sowohl Mediziner als auch Biologen, Bioinformatiker, Medizininformatiker an Bord, die aus ganz verschiedenen Richtungen auf diese Thematik schauen und auch in der Lage sind, natürlich mit ihrer Expertise die Doktoranden zu betreuen und einzubinden. Und wir finden, dass diese Interdisziplinarität auch auf der Ebene der Doktoranden wieder gespiegelt sein sollte. Ich glaube, dass die eher biologisch ausgerichteten Doktoranden, die ihren PhD erwerben, sehr von den Medizinern profitieren können, die natürlich einen klinischen Blick auf die Fragestellungen haben. Umgekehrt ist es, glaube ich, für die Medizinstudierenden sehr hilfreich, von den PhD-Doktoranden Methoden zu lernen, Techniken zu lernen, wissenschaftliches Arbeiten zu lernen. Und ich glaube, da haben beide Gruppen ein großes Benefit voneinander. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, das Graduiertenkolleg sowohl für Mediziner als auch für Biologen, Bioinformatiker zu öffnen.
Finde ich einen sehr wichtigen Ansatz, auch unsere jungen Medizinstudierenden für diesen Bereich zu begeistern und auch den Nutzen einfach in der Interaktion, wie Sie es beschrieben haben, auch denen zukommen zu lassen. Jetzt mal eine strategische Frage. Jetzt finden wir beide das ganz toll. Das ist alles total spannend. Die wissenschaftlichen Rahmenbedingungen, sie waren erfolgreich, Förderungen einzuwerben. Aber wie sehen Sie das? Wie geht's weiter? Finden Sie genug Menschen, die auch diese Begeisterung teilen? Muss man da ganz schön suchen, dass jemand jetzt diesen Weg auch geht? Und Sie haben eben auch gesagt, die Zeiten sind ja nicht immer ganz einfach, sowohl im Rahmen einer Promotion als auch Wissenschaft auf die Straße zu bringen. Ich möchte jetzt nicht lange über Tierversuchsanträge sprechen, aber die Rahmenbedingungen sind heute ja anders, als es war, als Sie vor 15 Jahren Ihre Promotion oder 20 Jahren gemacht haben.
Das stimmt. Die Rahmenbedingungen sind anders. Ich glaube, auf der Ebene der Doktoranden werden wir nicht so viel Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, die motiviert sind und die diesen Weg der Promotion gehen wollen. Was wir aber alle erleben, ist der große Cut, der danach kommt, dass viele, viele unserer PhDs leider die akademische Forschung verlassen und in die Industrie gehen oder andere Wege einschlagen, die finanziell, strukturell, was Sicherheiten angeht, attraktiver sind in der Regel. Wir sehen auch auf der Ebene der Clinician Scientists, dass die Motivation, einen wirklich dualen Weg zu gehen und Wissenschaft und Klinik zu kombinieren, dass diese Bereitschaft gesunken ist. Wir können wenig machen gegen die strukturellen Vorgaben. Ich glaube aber, wir können versuchen, zu begeistern von dem, was wir tun und ein Stück weit ja auch durch Instrumente wie Netzwerke, durch Internationalisierung, durch interdisziplinäres Arbeiten versuchen, die Promotionsphase dieser Nachwuchswissenschaftler so gut und positiv und erfolgreich zu gestalten, dass die Motivation am Ende überwiegt und doch der ein oder andere uns erhalten bleibt in der akademischen Forschung. Denn die Herausforderungen, die wir haben, gerade was Aspekte wie Translation angeht oder eben die klinisch nahe Forschung, diese Herausforderungen sind sehr, sehr groß. Wir haben viel mehr neue technologische Möglichkeiten, aber wir brauchen auch die Manpower, wie Sie ja auch schon sagen, diese Fragestellungen zu adressieren. Und ich glaube, gerade im Bereich des Pankreaskarzinoms, aber auch generell im Bereich der GI-Tumoren, sind das Fragestellungen, die auch ja zu Hause sind an den Universitätsklinika und dort entsprechend gut geschulte Leute brauchen.
Super, ich glaube, das ist ja ein perfekter Werbeblock gewesen, dass wir unsere jungen Kolleginnen und Kollegen wirklich motivieren, in diesem Bereich sich zu engagieren. Und die Strukturen, die sie in Göttingen aufgebaut haben, sind wirklich toll. Von der Klinik, auch mit den Partnern in der Chirurgie, wo es ja die chirurgisch tätigen Kollegen gibt als Clinician Scientists, eben aber auch die Wissenschaftler, die dort sehr gut aufgestellt sind. Und dieses Netzwerk ist schon klasse, was sie auf den Weg bringen. Jetzt vielleicht ganz zum Schluss nochmal so ein bisschen eine inhaltliche Perspektive. Wir haben vorhin gesagt, eine Therapie des Pankreaskarzinoms wird die Heterogenität in Zukunft immer mehr berücksichtigen müssen. Sehen Sie aber aus Ihren Forschungen wirklich auch neue Therapieansätze, wo Sie sagen, Mensch, da könnte richtig was draus werden über die klassische Chemotherapie und Personalisierung der vielleicht das ein bisschen sensibler zu machen auf Cisplatin oder was auch immer. Gibt es irgendwie komplett neue Ideen, Ansätze im Pankreaskarzinom, was vielleicht in 3, 4, 5 Jahren in der Klinik sein kann?
Also was sicherlich sehr vielversprechend ist oder wo, wie mein Chef immer so schön sagt, viel Musik ist, sind natürlich die KRAS-Inhibitoren, die aktuell sehr weit sind in der klinischen Testung, von denen man sich sehr viel verhofft, die, glaube ich, auch viel bringen werden, von denen wir aber auch schon wissen, dass sie auch nicht alle Probleme lösen werden. Auch diese Patienten entwickeln Adaptationen auf KRAS-Inhibitoren, entwickeln Resistenzen. Auch hier wird man wahrscheinlich um Kombinationstherapiestrategien nicht herumkommen, denke ich. Möglicherweise muss man auch nachdenken, viel mehr nachdenken über sequentielle Therapien, dass man den Tumor verändert, auch in seiner Zusammensetzung zwischen Epithelzellen und Stromazellen und dann einen veränderten, remodelten Tumor mit einer weiteren Therapie, möglicherweise, was jetzt die RAS-Inhibitoren angeht, auch mit Immuntherapien challengen kann. Und hier sehe ich eigentlich auch viel Spielraum für Therapien im Bereich der Genomdynamik, epigenetische Therapien. Epigenetische Prozesse sind per se ja reversible Prozesse. Das heißt, alles, was irgendwie dynamisch reguliert wird, muss auch irgendwie reversibel sein. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren viel lernen werden über Therapieadaptationen und welche Konsequenzen das hat, auch auf sequentielle Therapiekombinationsstrategien.
Super, spannend. Vielen Dank, Frau Hestmann. Ich habe heute wieder viel gelernt. Ich habe erstmal mitgenommen, dass man in Göttingen echt coole Forschung macht zum Thema Pankreaskarzinom, neue Ideen dort versucht auf die Straße zu bringen. Es gibt Strukturen, wo man sowohl Naturwissenschaftler als auch Mediziner zusammenbringen möchte und das muss die Zukunft sein für die Forschung und jetzt für die Kollegen, die jetzt vielleicht nicht täglich mit Laborleuten in Kontakt sind. Es passiert viel im Bereich der Pankreaskarzinomforschung. Und Frau Hestmann hat es eben gesagt, wo auch neue Therapien eine realistische Chance haben, die Prognose dieses ja nach wie vor schwierig zu behandelnden Karzinoms in Zukunft deutlich zu verbessern. Und wie sagt man im Englischen, stay tuned. Wir sind gespannt, was an weiteren Daten wir in den nächsten Jahren sehen werden. Frau Hestmann, vielen Dank. Das war sowohl Wissenschaftspolitik als auch spannende inhaltliche Diskussion. Ihnen weiterhin viel Erfolg und erstmal viele Grüße nach Göttingen.
Vielen Dank, Herr Wedemeyer, und schöne Grüße nach Hannover.
Wunderbar. Und liebe Freunde des Gastrogeplauders, wie immer, bleiben Sie uns gewogen, schicken Sie uns Anmerkungen, schicken Sie uns Ideen für Themen, die wir bearbeiten sollten. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, Grüße aus Göttingen und Hannover und Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.